Und also geht es los in der Big Show 526 mit Fußball und zum einen werden wir über das, was die letzten Tage passiert ist, plaudern mit Toni Tomic von Sky. Guten Morgen, lieber Toni.
Guten Morgen.
Und ebenfalls von Sky, aber auch endlich der Grund, warum ich jetzt weiß, dass ich ein Amazon Prime Video habe, Prime Abo habe und das auch zu nutzen weiß, Jonas Friedrich. Jonas, schönen guten Morgen.
Tag, hi.
Jonas, wer eine Reise macht, du hast hoffentlich einiges zu erzählen. Du warst in Barcelona. Ich habe dann mit meinem Sohn fernkonferiert. Wie du vielleicht weißt, wir alle hoffentlich wissen, seit 1979, wo mir meine Großmutter einen Wimpel von Barcelona aus dem Italienurlaub erstaunlicherweise mitgebracht hat. Und auf diesem Wimpel war das Bild von Hans Krankl manifestiert. Und seitdem bin ich Barcelona-Sympathisant. Mein Sohn ist es auch. Aber Robin schreibt mir ungefähr in der 85. Minute, oder war schon in der 70. Minute, es ist nur noch traurig. Aus der Sicht von Barcelona, du bist natürlich neutral gewesen, aber aus der Sicht von Barcelona, wie traurig ist es wirklich, Jonas?
Ja, also erstmal ist es, weil du Hans Krankl erwähnst, aus österreichischer Sicht ja hocherfreulich, weil tatsächlich in diesem Spiel der zweite Österreicher nach Hans Krankl in der Vereinsgeschichte für Barca aufgespielt hat. Und tatsächlich, ein Stück weit aber natürlich auch sinnbildlich dafür steht, dass Barcelona einen krassen Umbruch vor sich hat. Wie krass der ist, ist nochmal sehr eindeutig vor Augen geführt worden, weil die Verhältnisse waren sehr eindeutig. Also Bayern war ja, wie ich finde, zum ersten Mal überhaupt schon vor dem Spiel quasi Favorit. Und das ist ja schon irgendwie so Beleg für eine Zeitenwende. Und wenn man es dann nochmal so vor Augen geführt bekommt, wie drastisch die Verhältnisse sind, dann kommt man nicht mehr drum rum, dass Barca im Moment nicht mehr das Barca ist, das es die letzten 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre war. Sondern im Moment ja kein europäischer Spitzenklub mehr ist. Und ja, klar, also für Barca-Fans war das wahrscheinlich nur bedingt erträglich.
War das in der, Toni, ich komme gleich zu dir natürlich, aber Jonas, war das von der Stimmung her? Hast du irgendwie, also ich habe ja beim Einmarsch schon gemerkt, die Leute haben gepfiffen. Jetzt weiß ich nicht, ob das nur auf die Bayern bezogen war, wegen dieses 2:8. Aber ich fand die Stimmung auch schon von Beginn an leicht verstörend, auch als die Champions League-Hymne gespielt wurde und auch als die Barcelona-Spieler dann eingeblendet waren. Die Leute haben nicht aufgehört zu pfeifen.
Das war das gesamte Spiel über so eine leicht sarkastische Stimmung schon. Also der Höhepunkt fand ich, das war dann schon beim Stand von 2:0. Da haben tatsächlich so die halbe Kurve, also es stand ja alles so ein bisschen weiter auseinander, deswegen gab es jetzt da nicht so die große Blockbildung. Da hat sich so die halbe Kurve hat sich tatsächlich so in der Mitte getroffen und die haben sich ihren eigenen Spaß gemacht, indem sie versucht haben, vom Unterrang einen Ball auf den Oberrang zu schießen. Das geht so 30 Meter hoch. Und im Prinzip haben sie sich damit beschäftigt und sich selbst abgefeiert. Die haben sich ja wirklich literally vom Spiel abgewendet. Und ja, also auch letztlich, das gehört auch zur Wahrheit, mein Eindruck war, so richtig überrascht hat es keinen mehr. Ne? Also das ist eigentlich so das erwartete, das kleine sportliche Desaster gewesen. Ja, also für die ganze Region keine leichten Zeiten aus unterschiedlichen Gründen und Barca ist vielleicht ein kleines Symbolbild dafür auch.
Ja, jetzt ist Toni Jonas natürlich zu sehr Sir dafür, dass er es gesagt hätte, aber als der Name Luc de Jong gefallen ist, hatte ich im Hinterkopf, wird Jonas jetzt das unschöne Wort Resterampe verwenden? Hat er dann nicht. Aber gehen wir auf die andere Seite, Toni. Der FC Bayern München gewinnt mit 3:0. Und auch wenn sie die klar bessere Mannschaft waren, Toni, wenn man die Tore sich anschaut, das erste Tor von Müller abgefälscht, beim zweiten Tor steht Lewandowski natürlich überragend da, wie auch beim dritten. Die Tore sind ja nicht unglücklich zustande gekommen, aber wie gut, es ist erst ein Spieltag der Champions League absolviert, wie gut ist der FC Bayern München aus deiner Sicht, Toni?
Naja gut, ist, erstmal muss ich sagen, über ein Spiel zu referieren, das ich nicht gesehen
habe. Ach so, entschuldige.
Die Tore habe ich gesehen, tatsächlich. Aber den Gesamteindruck kannst du ja nur bekommen, wenn du das Spiel gesehen hast. Prinzipiell müssen wir uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, dass der FC Bayern im Gesamtkontext der europäischen Spitzenmannschaften sicherlich zu nennen ist. Das hat sich ja beim FC Bayern letztendlich nicht, oder es hat sich ja beim FC Bayern nicht viel verändert. Weder in der Kaderstruktur noch in den Ambitionen. Man versucht natürlich immer noch sehr weit zu kommen in der Champions League, mit dem neuen Trainer vielleicht nochmal mit dem neuen Anlauf auch. Hansi Flick hat es ja quasi vor wie viel, vor 18 Monaten geschafft und bewiesen, dass er diese Mannschaft auch bis ans Ende führen kann. Ich persönlich denke, dass die Bayern vor allem vorne und im Mittelfeld sehr gut besetzt sind. Also da sehe ich überhaupt gar keine Schwachstellen. Wenn sie jetzt noch irgendwie so Kleinigkeiten wie Leroy Sané auf die Strecke bringen, dann noch besser. Prinzipiell, glaube ich, drückt eher hinten der Schuh. Also man muss schauen, wie sich das Ganze dann in der neu formierten Viererkette darstellt. Über den Torhüter brauchen wir, glaube ich, auch nicht reden. Also das ist eine Mannschaft, die zu den engen Favoriten gehört, was die letzten vier angeht.
Siehst du das auch, Jonas, hinten, also mit Niklas Süle, der ja plötzlich jetzt wieder eine Rolle hatte, die er davor vielleicht nicht hatte? Ist das schon die beste Lösung bei den Bayern oder kommt da Hernandez zurück? Wie siehst du die hintere Reihe der Bayern?
Ja, du brauchst ja drei klasse Innenverteidiger, mindestens, also um einigermaßen durch eine Saison zu kommen. Dass Niklas Süle prinzipiell ein ganz hervorragender Innenverteidiger ist, der, sag mal, letztes Jahr halt sehr lange gebraucht hat, um aus einer Verletzung rauszukommen. Ich denke, das steht außer Frage. Dass er mit Julian Nagelsmann eine eigene und relativ lange Verbindung hat, ist wahrscheinlich hilfreich. Das ist sein letztes Vertragsjahr. Also das ist ganz, ganz wichtig für ihn, wie es bei ihm jetzt sozusagen weitergeht. Hernandez ist ein außergewöhnlich guter Innenverteidiger und Upamecano, finde ich, hat jetzt auch, sagen wir mal, ad hoc erstmal keine Schwächen gezeigt, sondern eigentlich kommt ganz gut rein. Also jetzt Außenverteidigerposition muss man halt gucken. So ein Rechtsverteidiger, ja, ist mit Pavard eigentlich richtig gut besetzt. Dahinter muss man hoffen, dass Stanisic kommt, weil Buna Sarr scheint wirklich offensichtlich viel zu weit weg. Und links hängt es halt hauptsächlich an Alphonso Davies. Also das ist sicherlich so eine kleine Unbekannte, aber die ersten Eindrücke sind jetzt nicht so schlecht und unter der Voraussetzung, dass die alle einigermaßen fit bleiben, ist es schon auch europäisches Niveau. Also so würde ich es einschätzen.
Ja, Toni, du bist ja ein großer Freund der Premier League. Jetzt gab es, wenn ich richtig nachgezählt habe, drei Siege, davon zwei am Mittwochabend, unfassbar spektakulär. Ich weiß gar nicht, von wem du mehr gesehen hast. Ich habe mir die Konferenz angeschaut, natürlich Manchester City 6:3 gegen Leipzig und der FC Liverpool 3:2 gegen den AC Mailand. Ja, welches Spiel oder welches Ergebnis hat für dich mehr Aussagekraft bei diesen beiden Spielen? Weil wenn man Liverpool gesehen hat, dann weiß man nicht, warum Mailand da zwei Tore geschossen hat.
Tatsächlich habe ich das Spiel gestern gesehen zwischen Liverpool und Mailand. Und muss sagen, dass dieses Ergebnis sehr schmeichelhaft ist für den AC Milan. Prinzipiell sind sie gut weggekommen mit dem 3:2. Also Liverpool war drückend überlegen in der ersten halben Stunde. Also wenn es da 3:0 steht, dann mit dem plus verschossenen Elfmeter von Salah, dann ist Mailand gut bedient. Die einzige Schwächephase, die Liverpool dann irgendwo offenbart hat, war dann so zwischen der, sagen wir mal, 35. und 45., als dann Mailand auch wirklich zweimal eiskalt zugeschlagen hat. Das haben sie natürlich gut gemacht. Aber prinzipiell ist für mich immer die Frage, da würde ich auch ganz gerne nochmal auf deine Frage vorne oder an deine Frage vorne anschließen, ob die Bayern gut genug sind, um den Titel zu holen. Prinzipiell ist immer für mich die Frage, wer steht wo in diesem europäischen Ranking, wenn man sich so die Gruppenspiele anschaut, und da ist ja eine Tendenz sicherlich auch zu erkennen. Für mich ist, denn ich habe ein paar Spiele von Milan gesehen in der vergangenen Saison. Das ist eine Mannschaft, die jung ist, die geformt wird auch momentan, die noch einen Weg zu gehen hat. Prinzipiell sehe ich da aus Italien nur Inter Mailand mit Abstrichen noch irgendwo in der europäischen Spitze. Ich denke, dass die englischen Mannschaften für sich stehen, also bis auf Manchester United, die würde ich mal ausklammern, die haben das Spiel auch verloren, aber Manchester City hat seine Klasse komplett ausgespielt. Also das Ergebnis von Leipzig 6:3 ist natürlich dem geschuldet, dass natürlich Leipzig auch diesen absoluten Hauruck-Fußball spielt und natürlich unheimlich anfällig ist und gestern auch schlimme Fehler gemacht hat in der Abwehr, die zu Gegentoren geführt hat. Also für mich sind diese englischen Mannschaften in einer Kategorie anzusiedeln. Da sind nicht mal mehr die Spanier dabei. Also mit Abstrichen auch noch Real Madrid ist ja in der vergangenen Saison dann auch ins Halbfinale geschafft haben, aber das ist dann auch wieder so ein Kreis, oder so ein Thema, das man anschneiden kann. Barcelona hat ja den Umbruch komplett verpasst in den letzten Jahren, weil sie ja nur auf die alte Garde gesetzt haben. Und Real Madrid hat so einen schleichenden Prozess in Gang gesetzt und versucht das jetzt so ein bisschen abzufedern. Insofern, also überraschend ist das Ergebnis nicht. Wie gesagt, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Liverpool hätte das Spiel klarer gewinnen müssen und war auch eine Klasse besser als Milan. Das hat auch der Trainer von Milan dann, Pioli, letztendlich auch eingesehen.
Siehst du diese Diskrepanz auch, Jonas, die große Diskrepanz zwischen den Engländern? Ich glaube, Thomas Tuchel hat, sind es 8 Spiele mit Chelsea in der Champions League, wo er ein Tor bekommen hat, oder sind es nur 7 Spiele? Und wie streng muss man mit den Hauruck-Fußballern von Leipzig sein? Sie haben ja Spaß gemacht, aber immer dann, wenn sie rangekommen sind, hat halt dann Manchester City, dieser Weitschuss zum 5-3, sage ich, den kann Gulaschi an einem guten Tag, Neuer fängt den, Gulaschi kann ihn vielleicht abwehren. Wie streng muss man mit den Leipzigern sein und wie weit sind die Engländer entfernt?
Ja, zweierlei. Also erstens, die Engländer sind weit entfernt. Das liegt ja ein Stück weit in der Natur der Sache. Und es ist ja, letztlich hat die Champions League die gleichen Regeln wie alle Ligen in sich. Also natürlich geht es um Geld und natürlich sind die Spendings, die die Engländer machen können, viel größer. Man muss Paris dazu zählen, die ja aus bekannten Gründen. So, ja, die zwei Spanier haben sich aus unterschiedlichen Gründen ein Stück weit verabschiedet. Italien war jetzt jahrelang schon weg von der Spitze. Also Juve mal ausgenommen, mit Mailand, also Milan war jetzt, lass mich lügen, die waren jetzt 10 Jahre nicht dabei. Also oder 8, bin mir jetzt nicht ganz sicher, müsste ich nachgucken.
Aber sieben.
Also 7, ja, auch gut. Also wie soll eine Mannschaft, die 7 Jahre keine Champions League-Einnahmen hatte, jetzt wettbewerbsfähig sein? Das geht ja nur durch massive Investorenkohle. Und natürlich haben die italienischen Clubs auch Investoren, aber lange nicht in den Dimensionen, wie es die Premier League hat, plus die TV-Verträge, die es in England gibt. Und dementsprechend sind die Abstände zwischen der Insel und den anderen Clubs schon echt immens. Und man muss ja eigentlich auch nur auf die Finalbesetzungen der letzten Jahre so gucken. Oder auf die Halbfinalbesetzungen, dann kommt man relativ schnell drauf, wo die Macht liegt. Ein Stück weit eine Ausnahmeerscheinung war halt bis vor 4 Jahren Real Madrid, die ja so ihre eigene Geschichte geschrieben haben. So, und jetzt Man City. Ja, krass eigentlich. Leipzig schießt 3 Tore und ist eigentlich überragend. Muss 3 Tore erstmal erzielen gegen Manchester City, noch dazu auswärts. Und dann kriegst trotzdem die Hucke voll. Und das ist natürlich ein Ding. Jetzt 4 Gegentore gegen Bayern, 6 gegen Manchester City, total verunsichert. Ich finde nicht, dass man es an jetzt Gulaschi festmachen kann, sondern insgesamt eigentlich, und das ist verwunderlich, an ja, den Grundtugenden von RB Leipzig, weil ja eigentlich genau das der Ansatz ist, den auch Jesse Marsch sozusagen wieder in diese Mannschaft bringen wollte, wieder im Prinzip der Fokus gegen den Ball und so ein Stück weit zurück zu den Wurzeln. Und genau das können sie gerade nicht erfüllen. Man sollte vielleicht dazu erwähnen, dass sie natürlich ja, ihren Kapitän abgegeben haben und ihren besten Innenverteidiger. Und natürlich hilft auch nicht, wenn dann auch so ein Klassenspieler wie Konaté ein völlig kurioses Eigentor erzielt, ist es auch ja, nicht hilfreich. Und so kommt dann eins zum anderen. Unterm Strich es wird für Leipzig natürlich schwer bis unmöglich in der Gruppe. Das ist auch Fakt. Nur ist natürlich trotzdem eigentlich was drin gewesen, wenn du auswärts 3 Tore erzielst bei Man City. Das ist ein bisschen die Tragik.
Das Lustige war ja, also Mukiele, Jonas hat ja, der Konaté ist ja
Genau.
nach Liverpool gegangen, Mukiele war der mit dem Eigentor. Aber das
Hab ich
Lustige,
Konaté gesagt?
ja, aber es ist,
Echt? Nee, ich meinte Mukiele.
das passiert in einer Live-Sendung, das ist einfach so. Ich fand es ja lustig, dass Michael Born zu Beginn der Konferenz gesagt hat bei der Zone, ja, dass Nkunku eigentlich, man wartet noch auf den großen Durchbruch und dann schießt tatsächlich Nkunku 3 Tore, aber es reicht dann halt trotzdem nicht. Ja, es ist ein kleines bisschen schwierig, Toni, finde ich, wenn Ich weiß nicht, wie gut Manchester City jetzt tatsächlich ist, weil sie wurden ja wirklich eingeladen und ich denke mir halt, was Jonas natürlich sagt und was du auch gesagt hast, diese Verteilung des Geldes und auch die Besetzungen der Halbfinals, aber es ist, glaube ich, auch die, ist es nicht auch die wöchentliche Konkurrenz? Du hast ja wirklich in der Premier League nicht nur dem Namen nach, sondern du hast ja wöchentlich Spitzenspiele und wenn in Deutschland das Spitzenspiel so glatt ist wie am vergangenen Samstag, wo Bayern natürlich kein unglücklicher Spielverlauf, aber letztlich komplett problemlos 4-1 in Leipzig gewinnt, dann ist halt toll, wenn die Bayern heuer zum 10. Mal hintereinander Meister werden, aber es hilft halt dem deutschen Fußball genau überhaupt nicht weiter.
Ja, also prinzipiell bin ich absolut bei dir, Jens. Es war auch immer mein Gedankengang, eine starke Liga kann letztendlich nur einen starken Wettbewerb der einzelnen Mannschaften dann auch oder eine gewisse Stärke im internationalen Vergleich vorbringen. Und den Bayern hilft es sicherlich auch nicht, wenn du durch die Meisterschaft irgendwie 8-9 Jahre spazierst und das relativ problemlos. Und dann hast du dann irgendwann mal im April einfach zwei Spiele, an denen die gesamte Saison hängt. Entweder du packst sie und gehst dann ins, weit ins Halbfinale oder du verlierst und die Saison ist medium gelaufen. Und ich glaube, dasselbe Problem hat dann auch Juventus Turin über Jahre hinweg gemacht. Okay, die waren ja zwischenzeitlich, glaube ich, 2017 nochmal im Finale. Aber wie du schon sagst, ne, wenn du jede Woche gefordert wirst und dann auch dementsprechend in einer Qualität, also selbst wenn Manchester City jetzt am letzten Wochenende gegen Leicester spielt, können die jetzt nicht mal easy peasy 4-5 Leute wegrotieren. Wahrscheinlich aufgrund ihres Kaders schon, aber Pep Guardiola wird sich schon überlegen, wen setze ich da auf die Bank und wen nicht. Und dementsprechend sind ja dann auch die Kaderzusammenstellungen in den englischen Mannschaften zusammengestellt worden oder sind sie so, wie sie sind. Also einfach, dass du 1-1 ersetzen kannst. Und das hilft natürlich enorm. Ich habe jetzt, glaube ich, noch irgendwo eine Aussage von Pep gelesen, dass wir unheimlich schnell jetzt regenerieren müssen. Weil er hat schon so ein bisschen Bedenken für das Spiel am Wochenende gegen Southampton, denn Southampton wird sie bis zum Ende fordern. Also insofern, dann weißt du ja auch, wenn jetzt, weiß nicht, gegen wen die Bayern jetzt am Wochenende spielen, aber wenn es jetzt Bochum oder Fürth ist, dann müssen wir uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, dass es ein Spaziergang für die Bayern wird.
Ja, Moment, ich schaue das mal ganz kurz nach. Die Bayern werden gegen Bochum tatsächlich spazieren am Samstag um 15.30 Uhr. Wir spazieren gleich weiter mit Jonas Friedrich und mit Toni Tomic. Nach einer ganz kurzen Pause in der Big Show 526.